Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Ja, wo der Glaube alles kostet. Ich habe mitbekommen, dass ihr eine Gemeinde seid, die schon lange für die verfolgten Geschwister betet. Aber ich rechne auch immer wieder damit, dass es Leute gibt, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen. Herzlich willkommen auch euch am Livestream. Guten Kaffee für euch. Und wir kriegen auch einen später. Und deshalb erzähle ich ganz kurz etwas über Open Doors. Ihr seht hier ein Bild von Jesus, der am Kreuz zerschossen wurde. Und es ist ein Kreuz aus Syrien, aus einem Kloster in Syrien. Und der IS hat einfach dieses Kloster komplett verwüstet und den getöteten Jesus versucht, nochmal zu töten. Und dieses Bild finde ich deshalb so bemerkenswert, weil durch Jesu Tod und Auferstehung eigentlich der Tod schon tot ist. Der Tod ist tot. Und deshalb, so schrecklich dieses Bild ist, liebe ich es in gewisser Weise, weil ich mir sage, es ist so eklatant, was für eine Wut Jesus für Menschen provoziert. Und überall auf der Welt haben wir es zu tun mit Diktaturen oder Ismen wie Hinduismus, Buddhismus, Kommunismus und so weiter, in denen einfach andere Götter sich aufrichten und sagen, wir alleine sind Gott, ich alleine bin Gott. Und wo immer das gesagt wird, hat der Glaube an Jesus keinen Platz mehr. Und so bringen wir als Werk, als Open Doors, seit Jahrzehnten diesen Weltverfolgungsindex heraus. Das ist eine Karte, eine Weltkarte, die jedes Jahr aktualisiert im Januar wieder rausgebracht wird. Wir haben Analysten, die das ganze Jahr über in diese Länder gehen und schauen, wo gibt es Christen, die verfolgt werden? Wie können wir sie vernetzen, verbinden? Was sind ihre Bedürfnisse? Und dann gibt es ein komplexes Punktesystem, aus dem heraus eine Rangliste erstellt wird. Und über 20 Jahre lang war Nordkorea trauriger Platz 1. dieser Weltrangliste. Und in diesem Jahr ist das erste Mal Afghanistan an erste Stelle gerückt, obwohl Nordkorea von der Punktzahl noch ärger geworden ist, noch schlimmer geworden ist in der Verfolgung. Also wir sehen, dass eigentlich die Verfolgung weltweit zunimmt in diesem sogenannten 10-40-Fenster, in diesem Streifen der Welt, in dem die meiste Armut herrscht, in dem es die schlimmsten Krankheiten gibt, die größten Verwüstungen, die schlimmsten Herrscher dieser Welt, sehen wir, dass sich Verfolgung von Christen immer mehr ausbreitet. Und das Schöne an dieser Karte, wenn überhaupt etwas Schönes daran zu entdecken ist, ist, dass es in all diesen Ländern, in denen Gott gar nicht angebetet werden dürfte, dass es dort Kirchen gibt, dass es dort Christen gibt. Das ist das Schöne an dieser Karte. Und so geht es uns niemals, auch wenn ich heute ein paar Zahlen nenne, für die unter euch, die Zahlen gerne haben, es geht uns niemals um Zahlen. Es geht uns um Geschwister, um Namen, um Gesichter, um Personen, die Einzelschicksale haben. Und so stellen wir, wenn wir in diese Länder gehen, immer wieder eine Frage: Was ist das Wichtigste, das wir für euch tun können? Und wir entdecken, dass über 90% der Befragten uns antworten: Bitte, bitte, betet für uns, damit unser Glaube an Jesus unter diesem Druck überhaupt eine Chance hat. Damit wir, wenn wir befragt werden, das Richtige antworten können. Dass wir Jesus nicht verleugnen. Dass wir weiterhin zu ihm halten. Bitte betet für uns. Und das sagen Menschen, die nichts mehr am Leib haben. Ihr habt es vorhin erwähnt, man kommt mit ein paar Fotos geflüchtet und hat nichts als das, was man anhat. Und solche Menschen treffen wir und sie sagen als erstes nicht: Bitte gebt uns zu essen, bitte, ich habe hier eine Wunde, bitte, ich habe dies und das. Sondern als erstes, bitte betet für uns. Und das ist etwas, was ich gleich zu Beginn mal vorausschicken möchte, dass ich sagen möchte, wenn du betest, dann hast du vielleicht manchmal das Empfinden: Wer bin ich? Wer bin ich schon in diesem Ozean der Welt? Was kann ich schon beitragen mit meinem kleinen Gebet? Wer hört das? Und ich habe mir die Frage für mich natürlich auch gestellt und ich entdecke, in der Bibel immer wieder, Jesus sagt ja, oder Gott sagt, er hat den Menschen geschaffen zu seinem Bild. Er hat den Menschen geschaffen, er hat uns geschaffen, damit wir in Beziehung zu ihm stehen. Alles in der Bibel deutet auf diese Beziehung hin. Er sehnt sich nach nichts mehr, als dass wir zu ihm sprechen. Das ist auch deine Frage von vorhin gewesen, wie kriege ich diese ganze Not überhaupt geregelt? Nur im Gespräch mit Jesus. Nur indem ich andocke. Und ich habe das so gemerkt damals eben, als Bruder Andrew in unserer Gemeinde war. Ich saß einfach da und habe mit mir selber diskutiert. Ich will das nicht. Ich habe nicht Jesus gefragt. Hätte ich Jesus gefragt, wäre ich längst schon bei Open Doors gelandet wahrscheinlich. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du manchmal so Dinge mit dir diskutierst, mit denen du ringst. Und das ist so dumm auf eine Art, weil ich kenne ja meine Argumente. Warum soll ich mit mir diskutieren? Warum frage ich nicht gleich, Jesus, bitte schenk mir deine Perspektive. Und also das ist dieses erste, bitte betet für uns. Und ich denke mir einfach, wenn jemand irgendwo am Ende der Welt schreit, bitte bete für mich, auch wenn ich ihn nicht kenne, auch wenn ich ihn niemals sehen werde, auch wenn ich sein Gesicht nicht kenne, wenn ich noch nicht mal weiß, wäre er mir sympathisch oder nicht, auch wenn er Christ ist. Es ist mein Bruder, meine Schwester in der Not. Der schreit, bitte bete für mich. Und dann kann ich einfach beten. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich zu dir sage, oh, ich werde die ganze Woche, die nächste Woche, denke ich ganz fest an dich. Ich denke echt an dich. Und dann freust du dich vielleicht, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, also ist ja schon mal nett. Aber wie wäre es, wenn ich sage, die ganze nächste Woche werde ich für dich beten. Ich werde auf die Knie gehen und ich werde den Vater um Worte bitten für dein Leben. Und dann rufe ich dich an und dann sage ich dir, was er gesagt hat. Ich werde für dich beten. Das ist eine andere Nummer, oder? Und darum geht es, dass du, egal wie schwach du dich fühlst beim Beten, vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, wann habe ich überhaupt das letzte Mal gebetet? Wann habe ich überhaupt das letzte Mal? Ich lese viel zu wenig in der Bibel. Da ist Gott sicher ganz sauer mit mir. Und es geht überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, sie schreien, bitte betet für uns. Also lass uns einfach anfangen, egal wo wir stehen. Dann haben wir natürlich noch entdeckt, was sie noch brauchen. Und sie brauchen sehr, sehr viel. Und das ist auch etwas, was Open Doors einfach macht als Werk, dass wir die Gelder, die uns anvertraut werden, gezielt platzieren. Unser Wichtigstes ist eben Bibeln, dass wir Bibeln verteilen, christliche Literatur verteilen. In vielen Gemeinden gibt es keine Bibel, viele Menschen haben keine Bibeln. Dass wir Leiter ausbilden, gerade in Situationen, ich werde nachher noch einiges erwähnen, in denen ein Regime versucht, die Christen auseinanderzudrängen. Was wäre, wenn ihr morgen Walter nicht mehr hättet hier? Wenn man einfach sagen müsste, pass auf, wir müssen alle untertauchen und wir treffen uns jetzt maximal zu viert, weil mehr fällt auf. Und einer von uns vieren ist der Pastor. 1, 2, 3, 4, du bist der Pastor. Und übrigens, eine Bibel darfst du ab morgen auch nicht mehr haben. Also erinnere dich besser an jeden Vers, den du kennst. Und dann fängst du an zu denken, wie viele Verse kenne ich überhaupt auswendig? An welches Lied erinnere ich mich überhaupt? Und so sieht das da aus. Das sind die Situationen. Deshalb bilden wir so viele Menschen wie möglich aus. Wir leisten Rechtsbeistand. Vielfach wird Christen so viel Unrecht angetan. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, damit Menschen selber wieder eine Achtung vor sich selbst bekommen können. Mit wenig Geld können sie anfangen, ein eigenes Business aufmachen. Traumaseelsorge natürlich. Gleich das erste Land, über das ich gleich berichte, seht ihr, wie tief Trauma sein kann. Und Nothilfe und Unterstützung von Familien. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, gestern 94 Jahre alt geworden, sagt, jeder, der wegen seines Glaubens an Jesus leidet, der hat das Recht auf Unterstützung durch den Teil des Leibes, den Christus mit Freiheit, Wissen und Ressourcen gesegnet hat. Durch den Teil des Leibes. Also das Wort Leib, das ist ja schon mal ziemlich alt, also heißt nichts anderes als Körper. Und interessanterweise betrachtet die Bibel die Christenheit gesamt über die ganze Welt als einen Körper. Egal, ob du einen Christen in Nigeria, in Südsudan, in sonst wo hast, diese Christen zusammengenommen sind der Körper. Und da gibt es auch eine Bibelstelle zu, die heißt, Gott hat den Körper so gefügt, in 1. Korinther 12, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Wenn eines leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn eins geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. So, und jetzt stell dir vor, ich wäre heute Morgen hier reingekommen und hätte so eine riesen Beinprothese gehabt und eine Krücke und hätte mich hier so gerade hochgeschleppt. Ihr seid, glaube ich, freundlich genug, dass ihr gefragt hättet, was ist mit dir passiert. Ihr hättet euch um mich gekümmert, ihr hättet vielleicht gesagt, möchtest du noch ein Bein hochlegen, kann man irgendwas bringen oder irgendetwas Ähnliches. Das Natürliche, wenn es jemandem schlecht geht, ist zur Hilfe zu kommen und zu sagen, was kann ich für dich tun? Und das ist das Bild, das die Bibel entwirft, dass sie sagt, die gesamte Christenheit ist ein Körper und wo immer irgendetwas kaputt ist, rennt der Rest des Körpers zur Hilfe. Und wenn es hier Mediziner unter uns gibt, dann könnt ihr das viel, viel besser beschreiben, wie Blut reagiert, wie Kreislauf reagiert, wie alles so super funktioniert an unserem Körper. X-mal atmen wir am Tag, wir merken es noch nicht mal, alles funktioniert wie von selbst. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann geht man zum Arzt, dann holt man sich Hilfe, dann nicht die Männer, aber die Frauen. Und dann macht man einfach etwas. Entschuldigung, das war nicht Open Doors jetzt gerade. Und auf jeden Fall, man tut etwas. Und deshalb, wenn eins leidet, leiden alle mit. Und lasst uns das irgendwie als Offenbarung so bekommen in uns drin, dass es Menschen gibt, die leiden. Und wenn irgendwo jemand leidet, dann sind wir wirklich alle betroffen. Es kann sein, dass wir ein super Haus haben, ein Boot und sonst noch etwas und dass es uns eigentlich super gut geht. Aber es gibt ein inneres Leid, ein geistliches, inneres, unsichtbares Leid, an dem wir alle hinken. Und wenn Jesus davon spricht, dass er sagt, ich komme wieder und ich hole meine Braut und diese Braut soll schön sein, dann ist es an uns, mit unseren Gebeten und unserer Hilfe dafür zu sorgen, dass diese Braut 1A vor ihm steht, ohne Runzeln, ohne irgendetwas, ohne einen Flecken, ohne irgendeinen Schaden vor allen Dingen. Ich habe zwei Länder mitgebracht heute, anhand denen ich euch das ein bisschen erklären möchte. Das erste ist Nigeria. Nigeria deshalb, weil es so ein extremes Land ist. Es ist praktisch in der Mitte gespalten. Habe ich was vergessen? Es war nicht drauf, ne? Egal. Nee, es kommt noch. Es ist extrem gespalten. Es ist im Süden sind Christen und im Norden sind extremistische Muslime. Und wir reden von einer Bevölkerung von so 211 Millionen circa und ungefähr 98 Millionen Christen. Und in Nigeria werden pro Jahr mehr Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus ermordet, als in der ganzen Welt, in den restlichen Ländern zusammengenommen. Es ist eine Brutalität. Wir haben hier gehört, auch in den Medien von Boko Haram, von diesen Entführungen von Mädchen und so weiter. Es ist so viel Brutalität da. Aber bevor ich da ein bisschen mehr einsteige mit einer Story, möchte ich etwas zum Islam sagen. Islam ist so ein Wort, das in unseren Köpfen manches provoziert. Vielleicht Aggression, vielleicht Unsicherheit, vielleicht Bewunderung oder Verwunderung. Und ich bin dankbar für etwas, das Bruder Andrew gesagt hat, der Gründer von Open Doors. Er sagte, Islam heißt für mich, ist für mich wie so eine Abkürzung. Ich sage, liebt alle Muslime. Und diese Aussage muss man in Deutschland ein bisschen erklären. Denn wir haben es hier ganz gerne so mit, oh, wir nehmen alle Religionen zusammen und alle Wege führen zu Gott und lass uns nur diskutieren und so eine Diskussionskultur starten und so. Islam, das Wort selber, heißt unter anderem Unterwerfung. Und das Ziel ist, die Menschheit unter diesen Glauben an Allah zu unterwerfen. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, es gibt so viele Muslime, die ganz friedlich sind, die wirklich nichts anderes wollen als den Frieden auf dieser Welt. Und dann gibt es wieder extremistische Gruppen, wie in Nigeria, die so vieles zerstören. Aber egal aus welcher Flanke, Jesus sagt uns, liebt eure Feinde. Jesus sagt uns, wir sollen die Menschen lieben. Und insofern lieben wir auch alle Muslime. Welch eine Zukunft erwartet ein Kind in Nigeria, wenn es Christ ist? Ich zeige euch hier eine Frau, sie heißt Hayaratu. Und Hayaratu ist eine junge christliche Witwe aus Nigeria. 2019 ist ihr Mann Matthew an einer Krankheit gestorben und ließ sie alleine mit der Versorgung der Kinder zurück. Und dann kam die Nacht vom 10. Juli 2020. Und es gibt mehrere Gruppen in Nigeria, die islamistisch geprägt sind, unter anderem auch die sogenannten Fulani-Hirten, nicht nur die Boko Haram-Kämpfer. Und in dieser Nacht überfielen Fulani-Hirten das Dorf von Hayaratu und alle mussten fliehen. Und das Dorf wurde überrannt und Hayaratu verlor sehr viel mehr als nur ihren Besitz, ihr Getreide, ihre Getreidevorräte, ihre Tiere und Teile ihres Hauses. Und sie überlebte den Angriff zwar, aber eine erschütternde Realität ist geblieben. Und wir schauen gleich einen kleinen Clip dazu. Und Hayaratu ist eine der vielen Christinnen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um ihren Glauben an Jesus zu leben. Jürgen, wenn ich dich bitten darf, diesen Clip mal abzuspielen. Mit Ton.
Wani abu ya same mu su ma suka zo su gaishe mu to saboda haka zama mu da su mun zo mun zauna lafiya sai na daga kai na ce yara ku tashi ku tashi Fulani sun zo sai ni na doka yarinya din na sa ta baya da na sa ta baya sai na doka zani din na daura ta ban ba sa majanyi ba kowa ya nufa dan nufan hanyar shi sai ni na kama hanyar trafi na ga wanda su suna rike wuta a hairafi din sai ni na kama bisu da na kama bisu sai na wuce ina ta goyo goyo ina ta goyowa sai ta fike ni gani kada mutane su rike sun yi gaba ina ne zan bi san mutane haka suna tafiya ina bin da yarinya da kuwa din da na fadi ya tabo din haka da na kai igiyan ruwa sai na ji ina ta dumewa ina ta dumewa cikin yarinya tana kuka ni kuma ba ni da akai cikin ruwa ni ma ban san yadda ruwan ba yayi ya kwace yarinya ba da zani ba ban sani ba ni kuma ban san yadda nayi har na hai ta gan kai na tudu can ba
plötzlich fragte ich mich mitten in diesem chaos
sai barkati
wo ist mein kind
ina ce na tambaye kai na ce to ina yarinya
Die starke Strömung hatte Hayaratus Tochter in der Nacht mitgerissen. Hayaratu konnte sie nicht mehr retten. Ich ging zum Haus meines älteren Bruders und sah, dass die Fulanis ihn erschossen und ihn und sein Haus verbrannt hatten. Sie hatten ihn übel mit Messern zugerichtet und seine Frau und seine Tochter getötet. Sie hatten im ganzen Dorf Häuser niedergebrannt, unsere Tiere gestohlen. Und es gab Gerüchte, dass die Fulanis bald wieder angreifen würden. Wieder brachen wir auf und überquerten den Fluss. Bis wir zu einem Dorf kamen. Am dritten Tag in diesem Lager traf ich meine Kinder. Sie wurden zu mir ins Lager gebracht und ich umarmte sie weinend, denn ich hatte Angst gehabt, dass sie getötet werden, obwohl ich ihre Leichen nicht gesehen hatte. Das ist mein einziger Trost. Musik Ich habe ernsthaft gebetet und ich habe Gott gefragt, warum uns dieses schreckliche Ereignis widerfahren ist. Open Doors bot Hayarato in unserem Traumazentrum tiefgehende Traumaseelsorge an. Und sie sagte, ich betrat das Zentrum und ich sah die Frau, die uns trainierte. Und sofort spürte ich Frieden und ich entspannte mich. Die Angst, die ich vorher gehabt hatte, die verschwand völlig. Open Doors, ich bin dankbar für die Arbeit, die ihr für uns geleistet habt. Gott hat euch dafür Weisheit gegeben, möge er sie vermehren, damit ihr mehr für andere tun könnt. Schenke verfolgten Christen wie Hayarato noch heute dringend Unterstützung im Gebet. Ihr versteht, welche Tiefen so etwas haben kann und was für Traumata ausgelöst werden. Und ich bin so dankbar für so Reaktionen, die nach nur einer Woche Traumazentrum geschehen. Ich kam hin und ich hatte Frieden. Und das ist etwas, das nur Gott allein in diesem Moment tun kann. Natürlich haben wir professionelle Traumaseelsorge dort, aber nur Gott kann so tief greifen, dass eine Frau so weiterleben kann. Und deshalb möchte ich vorschlagen, dass wir jetzt zusammen beten für Hayarato und für ihre Kinder. Und ich habe gehört, dass ihr hier geübt seid, dass einige von euch einfach laut beten. Und auch ihr am Stream seid herzlich willkommen. Wir hören euch nicht, aber betet einfach gerne laut für Hayarato, für ihre Kinder, für Nigerias Witwen, für Heilung, für Vergebung, für die Verfolger und auch für Jesu Offenbarung für die Verfolger. Was immer euch auf dem Herzen liegt, wenn euch was anderes auf dem Herzen liegt in der Beziehung, betet bitte für sie. Wenn ihr mehr wissen möchtet, wie Jesus in der muslimischen Welt redet und Menschen zu sich zieht, dann kann ich euch das neueste Buch von uns empfehlen. Es heißt Aufbruch in die Freiheit und es handelt von der arabischen Halbinsel. Das findet ihr nachher draußen bei meinem Mann auf dem Büchertisch. Und ich gehe jetzt mal zum nächsten Land. Und das ist Nordkorea. Das ist das zweite von den beiden Ländern heute. Wir haben eine ganz andere Nummer hier. Wir haben nur 26 Millionen Bevölkerung und nur 400.000 Christen. Also sehr, sehr wenige Christen. Und das hat auch einen Grund, denn dort herrscht die sogenannte Juche-Ideologie. Wie gesagt, es ist auf Platz 2 im Weltverfolgungsindex, also irrsinnig hohe Verfolgung. Und meine Kollegin Irene, die vorne ist bei mir, hat ein Bild gezeichnet, zwei Bilder gemalt, die das richtig gut ausdrücken. Was ist der Unterschied zwischen Nordkorea und Südkorea? Ihr seht auf der linken Seite Nordkorea. Ihr seht, wie oben große Füße zu sehen sind. Ihr seht gleich noch mehr davon, wie eine riesengroße Statue von der Kim-Dynastie errichtet worden ist und wie Menschen sich davor beugen müssen, wie sie anbeten müssen. Die Kim-Dynastie in dritter Generation wird bereits von Anfang an als Gott verehrt, muss als Gott verehrt werden. In Pyongyang gibt es, in der Hauptstadt von Nordkorea, gibt es morgens um 4 Uhr einen Lobpreis, der durch die Straßen hallt über Lautsprecher. Also so wie wir hier Lobpreis zu Jesus machen, würden sie dort eben Kim Jong-un anbeten. Und auf der anderen Seite seht ihr Südkorea. Ihr seht auch einen Herrscher auf einem Sockel, aber es ist eigentlich einer, der Südkorea die Sprache gebracht hat, und der wo Leute einfach sehr locker davor stehen und ein Selfie machen und einfach in Freiheit leben können. Und ich zeige euch das hier wirklich, ein Foto aus Nordkorea, wie die Kims angebetet werden. Und Menschen müssen sich dort nahen, sie müssen Blumen ablegen, sie dürfen nur in bestimmter Kleidung kommen. Es ist wirklich ganz, ganz arg. Kim Il-sung, der Staatsgründer, hatte damals beschlossen, dass die ganze Zeitrechnung Nordkoreas ab seinem Geburtsdatum gilt. Und sein Sohn Kim Jong-il war auch sehr, sehr schlimm. Und Kim Jong-un, aktueller derzeitiger Herrscher, ist ja am Perfektionieren von Langstreckenraketen, Atomraketen und so weiter und gibt enorm viel Geld für Aufrüstung aus und lässt sein Volk hungern. Es ist ein sehr trauriges Bild, was wir dort sehen. Und die Geschichte ist, dass eigentlich sich alles an einem einzigen Vers entzündet, nämlich in Johannes 14, Vers 6 heißt es: Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Und das ist ja praktisch natürlich eine Kampfansage an eine Dynastie, die von sich sagt, wir sind Gott. Und das Schlimme ist, der erste Kim kommt eigentlich aus einer christlichen Familie. Und deshalb hat er die Bibel mitbekommen und wusste alles und hat dann einfach die Dinge umgedreht. Und wo immer in der Bibel stand, dass man Gott anbeten soll, hat er dann von seinem Volk gefordert, dass man ihn anbeten sollte. Ich zeige, wenn du den Clip 2 abspielen könntest an dieser Stelle.
Christen gelten in Nordkorea als Staatsfeinde. Dennoch existiert eine geheime Untergrundgemeinde, die sich unter Lebensgefahr trifft und ihren Glauben miteinander teilt. Kim Sang-wa wuchs als Kind auf, ohne von dem gefährlichen Glauben ihrer Eltern zu wissen.
In Nordkorea ist es verboten, über Gott zu sprechen. Man hört auch nicht so einfach etwas darüber. Von Geburt an erzählte man uns nur von Kim Il-sung und Kim Jong-il, von ihrer Anbetung, den Liedern und Tänzen zu ihrer Ehre. Wir kamen nie auf die Idee, uns einen Gott vorzustellen. Wenn du aufstehst und wenn du isst, du widmest deine Gefühle, dein Glück und deinen Dank Kim Il-sung und Kim Jong-il.
Was Kim Sang-wa zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ihre Eltern waren Christen. Doch ihren Glauben hielten sie vor ihren Kindern geheim.
Die Angst hält dich davon ab, den Glauben selbst mit deinen eigenen Kindern zu teilen. Den Zeitpunkt überlässt du allein Gott. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Christen in Nordkorea ihren Glauben weitergeben können. Denn ihr Glaube und sogar jedes Wort über Gott kann sie ihr Leben kosten. Meine Eltern flüsterten früh am Morgen miteinander. Sie beteten. Ich wunderte mich immer, warum sie so flüsterten.
Eines Tages findet Kim Sang-wa das große Geheimnis ihrer Eltern. In einem Versteck. Eine Bibel.
Mir wurde kalt und ich dachte, wow, jetzt sind wir alle tot. Ich warf das Buch durch den Raum und fing an zu zittern. Ich hatte große Angst. Wenn jemand die Bibel fand, würde das mit 100%iger Sicherheit bedeuten, dass wir in ein Arbeitslager kämen. In Nordkorea ist es undenkbar, eine Bibel zu Hause zu haben. Es war ein großer Schock für mich. Ich musste das Buch wieder in sein Versteck legen. Aber weil ich solche Angst hatte, versuchte ich, es zu verstecken, ohne es anzusehen. Nachdem ich es endlich geschafft hatte, fragte ich mich, ob ich die Behörden, die Polizei oder vielleicht meine Lehrer alarmieren sollte. Von nun an wurde ich immer wieder an die Bibel erinnert, wenn ich meine Eltern ansah. Ich hasste ihren Anblick. Ich dachte, unsere Familie wäre erledigt. Jetzt werden wir alle sterben.
Kim Sang-wa fasst Mut und spricht ihre Eltern auf ihren Glauben an. Stück für Stück erzählen sie mehr und Kim Sang-wa wird eine Nachfolgerin Jesu. Eines Tages darf sie auch an den geheimen Treffen teilnehmen, die in einem kleinen Keller unter dem Haus stattfinden.
Als ich hineinkam, staunte ich. Was mache ich hier? Jeder saß um die geöffnete Bibel. Nachdem wir ein Lied gesungen hatten, beteten wir. Und eine Person las aus der Bibel vor. Danach wandte jeder die Verse auf sein alltägliches Leben an und sprach darüber, ob er entsprechend dem Wort Gottes lebte. Die Untergrundgemeinde traf sich wegen der starken Überwachung nicht jede Woche. Und da man sich nicht in großer Zahl treffen konnte, trafen sich bei uns nur Vertreter aus anderen Teilen des Landes. Sie nahmen mit, was sie im Gottesdienst gehört hatten und erzählten es daheim. Ich fühlte, dass diese Gottesdienste bei Kerzenschein, im Kohlkeller, in diesen Katakomben wirklich mein Herz berührten. Betet, dass Gottes Wort und seine Liebe, die als einzige Nord und Süd wieder vereinigen kann, die Länder verändert, ganz besonders den Norden. dass die Kultur des Evangeliums, die die Kirchen im Norden und Süden zusammenbringen kann, wieder Einzug in Nordkorea erhält und die Länder mit Jesu Liebe vereinigt.
Am 9. November 1989 fiel die Deutsche Mauer. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, dafür zu beten, dass sie fällt, weil das einfach nicht in meiner Vorstellungskraft lag. Und ich habe mich hinterher so geschämt, dass ich nicht gebetet habe, dass Gott diese Mauer runternimmt. Und ich empfinde es manchmal so, dass wir als deutsches Volk wie ein Mandat haben für die Wiedervereinigung. Und das ist hier die Wiedervereinigungsstatue, die in Nordkorea steht, dass wir beten für die Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea. Das können wir nachher tun für die, die diesen Glauben haben. Wenn Gott das in Deutschland tun konnte, dann kann er es auch in Nordkorea tun, damit diese Menschen frei werden von all ihrer Unterdrückung. Man wundert sich, warum diese Statue in Nordkorea steht, aber der Sinn ist natürlich dahinter zu sagen, ganz Korea soll dieser Ideologie und dieser Unterdrückung folgen. Und Südkorea sehnt sich nach demselben, aber aus einem anderen Grund, nämlich dass Nordkorea in Freiheit kommt. Aber bis es soweit ist, gibt es extrem viel Hunger im Land. Wir haben heute Morgen in den Nachrichten gelesen, Covid ist erstmals bekannt gegeben worden, jetzt seit 2 Tagen von Kim Jong-un, von dem Diktator. Und alle werden in den Lockdown geschickt. Wir haben das gesehen in Shanghai, wer das verfolgt hat, in den Nachrichten, wo Menschen einfach weggeschlossen werden über unbestimmte Zeit, damit sie Covid nicht weiter verbreiten, nicht mehr genügend zu essen haben, nicht mehr genügend Medikamente bekommen. Und so geht es natürlich hier den Menschen auch. Und ja, es gibt in Nordkorea kaum ein Gesundheitssystem, das den Namen verdient hätte. Es gibt sehr wenig zu essen für einen Großteil der Bevölkerung. Menschen gehen tatsächlich raus und sammeln Gras, um es zu essen. Und ich kann euch eines erzählen. Mein Schwiegervater ist als Schweizer Offizier 1954 bis 1956 an die Grenze geschickt worden zwischen Nord- und Südkorea, einfach zur Grenzsicherung. Und von dort hat er etwas mitgebracht, das etwas war, das ich mir gewünscht habe, als er gestorben ist, dass ich es haben darf. Und das ist eine Reisschale. Ihr seht das hier, ein kleines Reisschälchen und ein Deckel dazu. Und diese Reisschale war die Tagesration für die nordkoreanischen Soldaten. Davon spreche ich, wenn ich von Hunger rede. Und weil so viel Unterdrückung ist, besonders für Christen, wir haben es eben gehört, man darf keine Bibel besitzen, man darf nicht den Namen Jesus aussprechen. Wer betet, der flüstert. Wer sich auf dem Feld trifft und denkt, wahrscheinlich ist der andere Christ, der muss so austarieren, ob es kein Verräter ist oder ob er wirklich Christ ist, ob er sagen darf, an wen er glaubt. Dass viele, viele Menschen versuchen zu fliehen über einen großen Fluss nach China. Und leider hat China ein Doppelabkommen mit Nordkorea, dass wenn immer nordkoreanische Flüchtlinge aufgegriffen werden und die Polizei sie ergreift, dass sie zurückgeschickt werden. Erstmal in Gefängnisse in China kommen, von dort dann zurückgeschickt werden in Arbeitslager in Nordkorea. Und was das heißt, möchten sich die meisten von uns nicht ausmalen. Wenn du den nächsten Clip zeigen kannst dazu, bitte.
In kaum einem Land werden Christen so rigoros verfolgt wie in Nordkorea. Sie gelten als Staatsfeinde. Wird ein Christ entdeckt, drohen der ganzen Familie schlimmste Strafen.
Zahlreiche Menschen aus Nordkorea fliehen vor Hunger, Armut und der Gewalt des Regimes nach China. Nicht selten werden weibliche Flüchtlinge von den Schleusern als Ehefrauen an Chinesen verkauft. Dies passierte auch Nari. Sie floh vor Hunger und Armut mit ihrer Schwester nach China.
Wir wurden aufs Land verkauft. Es gab eine kleine Hochzeit, aber meine Schwester und ich wollten nicht heiraten. Wir waren nach China gekommen, um Hilfe von unseren Verwandten zu erhalten. Natürlich wollten wir das alles nicht, aber wir hatten keine Wahl. Sie bewachten uns und sagten, dass sie uns teuer gekauft hätten. Wir mussten viel arbeiten. Sie hatten große Felder. Wir gingen um 4 oder 5 Uhr morgens los und kamen um 8, 9 Uhr abends nach Hause. Wir mussten viel arbeiten und abends mit ihnen schlafen. Wir konnten uns nicht wehren oder fliehen. Mein Mann sagte, ich habe dich mit meinem Geld gekauft, also kann ich mit dir machen, was ich will. Du musst arbeiten, meine Kinder zur Welt bringen und sie gut erziehen. Du kannst nicht entkommen. Ich werde dich finden. Er bedrohte mich fortwährend und gab mir kein Geld. Ich hungerte zwar nicht, wie ich es in Nordkorea getan hatte, aber es war trotzdem kein Leben. Ich schuftete wie das Vieh. Ich wurde nicht bezahlt und alle paar Tage wurde ich verprügelt. Das war mein Leben.
Nari und ihre Schwester werden schwanger. Beide leben in ständiger Angst, denn die Flucht aus Nordkorea ist eine schwere Straftat und wird mit Arbeitslager bestraft. Zwischen China und Nordkorea besteht ein Abkommen, das aufgegriffene Nordkoreaner von den chinesischen Behörden an das Nachbarland wieder ausgeliefert werden. Die chinesische Geheimpolizei sucht gezielt nach nordkoreanischen Flüchtlingen.
Als ich 8, 9 Monate schwanger war, wurde ich mitten in der Nacht festgenommen und zur Polizei gebracht. Ich dachte, jetzt ist das Leben von mir und meinem Kind zu Ende. Denn werden schwangere Frauen nach Nordkorea deportiert, lässt das Regime alle Babys abtreiben. Plötzlich erinnerte ich mich an die Rufe meiner Großmutter in ihren heimlichen Gebeten. Gott, Gott. Und ich betete selbst. Vom Glauben hatte ich damals keine Ahnung. Aber ich war die Einzige, die an diesem Tag freigelassen wurde. Das war eine riesengroße Sache für mich. Dieser Tag blieb mir immer im Gedächtnis. Ich ging damals nicht in die Kirche und wusste nichts von Jesus. Aber ich wünschte mir aufrichtig, dass der Gott, an den meine Oma glaubte, mich retten würde. Und ich bin mir sicher, dass Gott dieses Gebet erhörte. Denn ich kam frei und im 10. Monat wurde mein Kind geboren.
Nach 13 Jahren der Ausbeutung ergibt sich für Nari die Möglichkeit, endlich nach Südkorea zu gehen.
Nari lebt heute in Südkorea in der Freiheit. Aber selbstverständlich nimmt sie ganz vieles mit, ganz vieles Innere mit, was sie dort erlebt hat. Und dafür können wir auch gleich beten. In Hebräer 13, Vers 3 heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst im Gefängnis. Und denkt an die Misshandelten, als wäre es euer eigener Körper. 10 Jahre lang müssen Nordkoreaner in der Armee dienen. 7 Jahre müssen Nordkoreanerinnen dienen. Und sie bekommen so wenig zu essen, dass schon nach einigen Monaten die Menstruation ausbleibt bei den Frauen. Und es ist ein harter Job und sie werden gedrillt und getrimmt, Christen zu finden und zu verraten und zu zerstören. In den Gefängnissen selbst ist es nicht lustig. Es gibt kaum Betten, immer dieselben Matratzen aus Stroh und man isst zur Not das, was vorbeigekrabbelt kommt. Und es ist ein langer Arbeitstag, man wird geschunden und eigentlich ist das Ziel, Christen zu töten in diesen Lagern. Um eine Zahl zu nennen, vielleicht kennen die einen oder anderen die Arena in München, diese Fußballarena, da passen, glaube ich, 75.000 Menschen rein und so 70.000 Menschen sitzen wegen ihres Glaubens an Jesus in nordkoreanischen Arbeitslagern unter den schlimmsten Bedingungen. Also für sie zu beten ist wirklich etwas sehr Schönes. Eine Frau ist freigekommen und lebt heute in England und ist dort in einer Gemeinde. Und sie sagte, wir wurden als Christen in diesen Lagern dafür abgestellt, die Latrinen zu putzen. Das ist so eine Art von Toilette im weitesten Sinn. Und natürlich wurden Christen dorthin geschickt, weil es der schlimmste Job war. Und sie sagte, das Gute war, dass ich dort mit meiner Freundin beten konnte. Das war der einzige Ort, an dem wir wussten, die werden dort nie hinkommen, die Wächter, weil es so furchtbar dort ist. Und wir haben geflüstert und haben gebetet und Jesus war in einer Weise präsent. Ich bin jetzt in einer Gemeinde in England, sagt sie, und es ist eine sehr schöne Gemeinde. Aber ich habe nie wieder diese Dichte von Gotteserfahrung erlebt, wie dort in der Latrine, als ich mit meiner Freundin gebetet habe. Und es macht mir so viel Mut, solche Geschichten zu hören, weil ich sehe, Gott ist präsent an den schlimmsten Orten dieser Welt. Und das Interessante ist, dass Christen in Nordkorea sagen, wir sehnen den Tag herbei, an dem unser Land aufgeht, an dem die Grenzen aufgehen. Und ich denke mir, natürlich sehnen sie diesen Tag herbei, dann sind sie endlich frei. Aber sie sagen einen ganz anderen Grund. Sie sagen, wir sehnen diesen Tag herbei, weil wir dann endlich auf der ganzen Welt die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden dürfen. Das sagen Menschen, die unter diesen Umständen leben. Und das ermutigt mich enorm. Wenn wir jetzt gleich beten, dann können wir Folgendes im Blick haben. Bruder Andrew sagte einmal, unsere Gebete gelangen an Orte, an die wir physisch gar nicht kommen können. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Gefängnismauern, es gibt keine geschlossenen Türen, wenn wir beten. Deshalb lasst uns jetzt gerade noch beten, auch ihr am Stream gerne. Danke für eure Geduld, wenn ihr einen Moment nichts hört. Und ich meine es ernst, für den Diktator Kim Jong-un. Wenn wir beten für die Herrscher dieser Welt, was uns die Bibel ja sagt, dann tun wir etwas, damit sie vielleicht Jesus erkennen können. Das wäre das Einfachste, wenn sie Jesus erkennen würden. Lass uns beten für Geflüchtete, für Gefangene, für die Gemeinden, die im Untergrund, im Geheimen sind und für die Wiedervereinigung, wer sich das traut, von Nord- und Südkorea. Lass uns jetzt beten, gerne auch am Stream.
Dear brother,
lieber Bruder,
wir sind gesund
durch die Gnade Jesu und durch eure Gebete. Ich bin überwältigt, während ich dir dieses schreibe. Denn wir haben von dir Geschenke erhalten, die wir niemals vollständig zurückzahlen können. Als unsere Bibel gefunden wurde, wurde sie sofort vernichtet. Und weil wir Christen sind, wurden wir in ein abgelegenes Dorf verbannt, ohne die Möglichkeit, es jemals wieder zu verlassen. Die Arbeit hier ist hart, die Rationen begrenzt. Wir sind immer hungrig oder krank. Wir müssen auf Nahrungssuche gehen, um zu überleben. Doch jeden Morgen, wenn ich meine Augen öffne, spüre ich die Gegenwart von Hanunim, dem Herrn, und danke Gott, unserem Vater, dass ich noch stark genug bin, um als seine Dienerin eingesetzt zu werden. Obwohl es schwierig war, konnte ich kürzlich die Grenze nach China überqueren. Dort traf ich mich mit anderen Christen. Sie gaben mir Essen und Medizin und durch die Gnade Gottes eine neue Bibel. Man bot mir eine Bleibe in China an. Das hätte Freiheit bedeutet. Aber ich konnte meine Familie und die Kirche nicht im Stich lassen, wie klein sie auch sein mag. Aus deiner Sicht, Bruder, muss unser Leiden so aussehen, als ob wir ein verfluchtes Leben führen. Wir sehen es jedoch als Segen an, weil es eine Abkürzung zum Vater ist. Und doch, Bruder, habe ich noch eine Bitte, dass du unsere Dankbarkeit an diejenigen weitergibst, die weiterhin für uns beten. Im Gegenzug werden wir gesund bleiben und wir werden weiterhin das Evangelium in Nordkorea verbreiten. Deine Schwester in Christus, Bae. Kannst du eins weitergehen? Das funktioniert hier gerade nicht. Danke. Sende denen, die weiterhin für uns beten, deine Dankbarkeit. Die Menschen auf der ganzen Welt danken dir für dein Gebet. Und sie spüren es. Sie lassen uns immer wieder wissen, wir spüren, dass für uns gebetet wird. Und Bae ist mutig genug, um zu sagen, ich bleibe nicht in der Freiheit, sondern ich gehe zurück in dieses Land. Willst du für deine Verfolgten Geschwister beten? Schau, wir haben auf den Plätzen so ein Heft ausgelegt, wenn du das kurz mal nehmen möchtest. Und wenn alles rausgefallen ist, was lose ist, und du einmal in der Mitte aufschlägst, dann siehst du so einen kleinen Kalender. Dieses Heft ist meine Stabübergabe an euch heute. Wenn wir morgen wieder weg sind, dann fragst du dich vielleicht, was können wir jetzt beten? Was kann ich sagen? An wen kann ich denken? Und deshalb stellen wir jeden Monat für euch dieses Heft zusammen, das immer von einem anderen Land oder von einer anderen Region handelt, in diesem Monat über Westafrika. Es ist ein sehr interessantes Heft. Man wird nach einem Jahr schon sehr viel schlauer sein, wenn man kann es kostenfrei abonnieren. Und wir brauchen dieses Papier auf und wir fällen diese Bäume für unsere verfolgten Geschwister, weil wir sonst nicht wüssten, was mit ihnen wäre. Deshalb ist es uns wirklich ein Anliegen, wenn ihr möchtet, dass ihr das abonniert. Also es sind Geschichten aus der verfolgten Kirche, es ist einfach Lehre über diese Länder und in der Mitte eben dieser kleine Kalender. Und den kann man rausnehmen und kann ihn sich zum Beispiel auf den Küchentisch legen. Und man findet darin für jeden Tag so einen kleinen Abschnitt. Und ich gebe euch das auch mal am Stream. Ihr könnt das kostenfrei abonnieren. Ihr habt in eurem Heft liegen so eine lilane Karte. Damit könnt ihr, wenn ihr in eurer bitte, bitte schönsten Schrift, Blockschrift das ausfüllt, dass ich das lesen kann, das kostenfrei abonnieren. Und dann habt ihr für jeden Tag einen Vorschlag von einer wahren Person in einem Land. Und das ist das Problem. Und wenn du diese Minute nutzen möchtest in deinem Tag, um kurz für jemanden aus der verfolgten Kirche zu beten, dann wird das Gebet gesamthaft in der ganzen Welt so nach oben steigen zum Herrn und wird einfach ein wunderschöner Lobpreis werden. Diese Karte, wenn ihr sie ausfüllen mögt, wie gesagt, das ist ein kostenfreies Heft, könnt ihr gerne bei meinem Mann am Büchertisch abgeben. Dort steht eine kleine Acrylbox, da könnt ihr das hineingeben. Unsere Mission ist diese, in Offenbarung 3, Vers 2, werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Das ist unsere Vision als Open Doors. Wir stärken das, was gerade noch am Überleben ist, damit es nicht stirbt. Wir halten im Gebet die Fahne hoch. Wenn ihr euch weiter informieren möchtet, wenn ihr Sendungen sehen möchtet, wenn ihr solche Geschichten sehen möchtet über ein bestimmtes Land, dann schaut doch mal in die Mediathek, ihr könnt euch das gerne abfotografieren oder ihr könnt euch mehr recherchieren. Ich kam heute wegen der Fülle auch nicht mehr in die Tiefe. Wenn ihr mehr über Nordkorea, mehr über Nigeria zum Beispiel wissen wollt, opendoors.de/Nigeria. Dann kann man sehr viel mehr Informationen noch finden oder eben über Instagram und Facebook.